pour...
Dann hallo und herzlich willkommen zur 405. Episode des Podcast Freiburg. Und der SC Freiburg ist Halbfinalist in der Euroleague. Und das ist ziemlich gut. Lieber Julian, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, hab ich dir 11 Spiele gezeigt. Das erste haben wir geschafft. Also 2 weitere gibt's auf jeden Fall. Wie viel ist noch möglich?
Boah, war das unaufgeregt. So souverän sind wir mittlerweile mit sowas. Ich habe das ja gesagt, seit dem Hinspiel in Vigo habe ich zum ersten Mal wirklich drüber nachgedacht, dass wir das gewinnen und ein europäisches Finale erreichen können und so. Von daher bin ich jetzt schon auch so komplett im Modus, dass wir das tatsächlich zumindest die Finalteilnahme erreichen werden und auch Prager da schlagen. Und finde auch, dass vermutlich sind wir da leichter Favorit, fühle ich mich so. Keine Ahnung, was das objektiv ist.
Das hat sich Real Betis wahrscheinlich auch gedacht.
Ja, die haben ja auch, die hätten wir ja auch geschlagen, von daher war das jetzt nicht so. Also ich fühle mich relativ sicher, dass, dass wir gute Chancen haben. Und frage mich nach Stuttgart natürlich nochmal, aber aktuell fühle ich mich, als ob wir einfach alles gewinnen können.
Ja, wir passen uns hier im Spotcast natürlich einfach mit der Abgezocktheit und Abgebrühtheit an die Mannschaft an, so wie sie in Vigo aufgetreten ist. Und warum nehmen wir erst am Samstagmorgen auf? Weil der liebe Paddy ja von uns dreien hier vor Ort war und, glaube ich, viel zu erzählen hat. Erstmal hast du dich erholt.
Ja. Ich bin ausgeschlafen, richtig gut geschlafen, doch der Kopf tut trotzdem weh. Jetzt bin ich wieder einigermaßen fit. Gestern war tough. Ich habe ja die Direktreise gemacht mit der Fangemeinschaft, mit dem gecharterten Flugzeug. Bin also Donnerstagmorgen um 9:30 aus Deutschland losgeflogen. Bin gestern um kurz vor 9:30 wieder in Deutschland gelandet. Hatte nicht viel Erholung während dieser 24 Stunden unterwegs und war da noch arbeiten danach. Direkt als ich nach Hause kam, habe ich mich ins Homeoffice gesetzt und gearbeitet und musste leider auch wirklich produktiv sein.
Ach, dein Arbeitgeber bekommt mit, dass du gerade etwas unterwegs bist, meinst du?
Ja, also da muss ich mal hier Shoutout an meinen Arbeitgeber. Der macht sehr viel mit zurzeit und vor allem, dass ich jetzt wieder auf die Idee kam und einen nächsten Urlaubseintrag eingereicht habe für in 2 Wochen und dann wahrscheinlich für in 4 Wochen ja auch nochmal.
Sagst aber, du auch immer so, das ist dieses Jahr einmalig, aber dann kommt es nächstes Jahr wieder und so?
Das nicht unbedingt, aber ich habe die ganzen Termine immerhin schon vor Ende des Jahres, als wir die Jahresplanung 2026 gemacht haben, alle schon provisorisch in unseren Teamkalender gehauen, sodass es jetzt nur in Vigo diese Überschneidung mit Teamkollegen gab, weswegen bei mir halt wirklich nur ein Urlaubstag möglich war. Die waren alle erstaunt, wie fit ich aussah in den Teams-Calls, die es gestern gab. Ich bin ganz froh, dass es da keinen Teams-Call mehr um 4:30 gab, als dann ich gemerkt habe, okay, jetzt macht sich so langsam die Reise bemerkbar, jetzt muss ich pennen gehen.
Also das mit dem, dieses Jahr besonders, sag ich, seit 2022 bei mir zu Hause,
ja,
jedes Jahr.
Ja, das kenne ich.
Aber ich meine es halt auch jedes Jahr so. Ich gehe ja wirklich jedes Jahr davon aus, dass das jetzt der Peak war und bescheuerter wird es nicht mehr. Aber es wird halt immer noch ein bisschen bescheuerter.
Der SD spielt schon wieder? Habt ihr nicht erst vor 3 Tagen gespielt?
Das war früher halt auch wirklich nicht so.
Istanbul im Mai? Bist du verrückt? Naja, genau. So, Paddy, bevor ich dich noch ausfrage oder wir dich ausbohren über deine Fahrt, wollte ich ein Thema ans Anfang der Folge packen, weil das nächste Spiel ist ja gegen Heidenheim. Und rund um das Spiel gegen Heidenheim gab es eine sehr schöne Aktion vom SC, irgendwie zusammen mit Heidenheim und zusammen mit Dick G, weil die Geschichte ist ja, dass seine Freundin Sinja an Leukämie erkrankt ist. Und da geht es eben um Stammzellenspendenaktionen, wo man sich anmelden kann rund ums Stadion vorm Spiel. Was ich dazu sagen möchte, ich fand es sehr schön, wie der SC das medial aufbereitet hat, wie die Spieler das alles geteilt haben. Auch bei Heidenheim war es logischerweise Thema, weil er ja gerade zurück ausgeliehen ist und so. Sehr gute Aktion, macht das. Wir packen auf jeden Fall den Link zu der Online-Registrierung, die möglich ist, auch nochmal in die Shownotes von dieser Episode. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt. Man kann zum Prozedere rund ums Stadion was sagen, aber insgesamt sehr cool vom SC auf jeden Fall.
Also,
ich würde kurz eine Sache nur dazu sagen. Es gab vor ein paar Jahren schon mal eine DKMS-Registrieraktion beim Dreisamstadion noch. Mhm. Da habe ich mich beispielsweise auch registrieren lassen. Ist super schnell getan. Ist für einen guten Zweck. Man sollte es auf jeden Fall tun. Bisher hatte ich noch nicht das Glück, jemandem helfen zu dürfen. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch. Aber also das sollte man tun, wenn man jung und gesund ist.
Also auch nur das, weil das ja oft eine Sorge ist oder sowas, da wird eigentlich auch kein Blut abgezapft, sondern es sind so Wangenabstriche einfach. Und wenn man nicht im Stadion ist, dann dieser Link, den wir erwähnt haben, da kriegt man quasi das Paket einfach zugeschickt, unentgeltlich, und kann das dann zurückschicken und also es zu Hause einfach machen. Also ist wirklich easy und haben die echt gut vorbereitet.
Ja, das wollte ich, oder wir wollten das aufgrund der Wichtigkeit des Themas jetzt nicht zwischen Paddys Reiseplänen und der Aufstellung von Celta Vigo packen. Ich glaube, dem Thema sollte auch die Aufmerksamkeit geschenkt werden, die es verdient hat. So, jetzt mache ich trotzdem Hardcut. Und ja, Paddy, du warst im Fanflieger. Ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Fanflieger, Fanmarsch, viele Gesänge. Schönes Stadion, coole Fans von Celta Vigo. Ich glaube, du machst einfach mal.
Ja, ich meine, man kann ja schon erstmal einfach einen riesen Shoutout an die Fangemeinschaft stellen, die es auf die Beine gestellt haben, so einen Fan oder einen gecharterten Flug auf die Beine zu stellen. Weil das war durchaus mit einigen Holprigkeiten verbunden. Der Flug war erstaunlich ruhig, dazu komme ich gleich nochmal. Weil er war zuerst geplant, dass man über Basel fliegen würde, beziehungsweise von Basel aus und nach Basel zurück. Jetzt gibt es dort aber seit Ostern Umbaumaßnahmen, beziehungsweise Wartungsarbeiten an der Landebahn, weswegen dort eigentlich so gut wie kein Flieger fliegt. Und ja, letztendlich war der erste Plan und auch die erste Firma, mit der man es gemacht wurde, die wussten das wohl erstmal nicht. Weswegen dann auf einmal man sich übernehmen musste, ja gut, man braucht jetzt irgendwelche Alternativen. Weswegen man dann über La geflogen ist, was dann aber auch wieder dazu führte, dass andere Flugzeiten daraus resultierten und man vor allem beim Rückflug später angekommen ist als gedacht. Das war einfach, glaube ich, hin und her. Dann war auch natürlich durch dieses Hin und Her ging es wahrscheinlich auch länger, bis das Ganze angekündigt wurde. Deswegen haben viele Leute einfach ihre Reisen auch schon gebucht gehabt, die über mehrere Tage nach Vigo gegangen sind. Weswegen natürlich es einfach sehr, sehr cool ist, dass dann doch, ich glaube, knappe 80 Leute waren es dann, war die Größe der Maschine und die waren dann auch voll, dass es halt wirklich gemacht werden konnte. Weil ich will auch nicht wissen, gemessen an den ganzen hier Weltkrisen und Kerosinkrisen und weiß ich, wie teuer das alles war. Es war natürlich jetzt auch nicht der billigste Flug oder die billigste Reise, die man hätte machen können. Aber einfach sehr, sehr cool, dass man was auf die Beine gestellt hat, dass man ohne große Reiseplanung, ohne Hotelkosten, es einfach geschafft hat, hinzugehen, mit einem Urlaubstag an die Atlantikküste zu fliegen, dort Austern zu essen und einen Halbfinaleinzug zu feiern und dann wieder zurückkommt und danach wieder arbeiten gehen kann. Das war wirklich extrem cool. Super Kommunikation auch von Seiten der FG, also mit allen Leuten, die dabei waren. Das war einfach sehr cool, dass das geklappt hat. Deswegen Shoutout an dir. Kann man schon sagen, fürs Halbfinale wird es nichts geben. Das ist dann einfach zu kurzfristig und zu nicht stemmbar jetzt von der Organisation. Zum Finale wird sich vielleicht noch mal was überlegt, falls es soweit kommen sollte. War super cool. Man hat sich dort getroffen in La am Flughafen. Da ist ja absolut nichts. Also das ist ja so ein Privatflughafen. Das heißt, da gab es dann so einen personalisierten Check-in, wo man dann die Bordkarten ausgehändigt bekommen hat. Und dann ist man mit Bierdosen in der Hand auf dieses Flugzeug losgelaufen. Stand dann dort, dann ist man eingestiegen, man kam sich vor wie der absolute VIP, wie wahrscheinlich die SC-Spieler das halt immer machen, wenn die dort von da aus fliegen, ist dann in diese Propellermaschine gestiegen, also es war halt 80-Leute-Maschine, also war schon jetzt keine kleine Maschine, aber halt so mit zwei Propellern. Ja, und dann ist man losgeflogen und 3 Stunden später ist man zur Mittagszeit in Vigo gelandet, in die Stadt rein. Wie gesagt, kurz, jemand aus unserem Fanclub hatte Gott sei Dank eine Location, wo ich mein Zeug abladen konnte, wo ich auch wusste, okay, ich habe da notfalls auch noch ein Bett, um dann vielleicht nachts dann doch nochmal 2-3 Stunden mich hinhauen zu können. Das war sehr, sehr cool. Und dann raus Richtung Fantreffpunkt, paar Austern gegessen, Eis gegessen, mit den Leuten getroffen, dann ging der Fanmarsch auch schon los, der 3,5 Kilometer lang war. Komplett begleitet von der Polizei. Alle Freiburger waren mit dabei, die bei diesem Spiel waren. Zumindest kam es mir so vor. Und dann ging der ewig, aber es hat richtig Laune gemacht. Jeder hatte Bock. Ich glaube, man hat auch einige Videos schon gesehen, die auch von Spaniern aufgenommen wurden, die so auf Social Media gelandet sind. Das war cool. Jeder hat mitgemacht. Jeder war laut. Es war super, aber entspannt. Also gemessen daran, was man ja auch schon für Geschichten über spanische Polizei gehört hat in den vergangenen Jahren, was auch der SC in Sevilla beispielsweise, was da Fans erlebt haben und berichtet haben. Wirklich sehr, sehr ruhig gewesen alles. Gab keine Probleme. Es gab zum Beispiel einmal einen Moment, da musste ein Krankenwagen durch. Da hat wirklich der Fanmarsch innerhalb von Sekunden eine Gasse gebildet. Der kam ohne Probleme durch. Und dann wurde das auch direkt genutzt, um so einen schönen Wechselgesang anzustimmen und sich dann quasi pogend eine Wall of Death mäßig wieder zusammenzutun. Das war sehr, sehr cool. Und da ging es los ins Stadion. Kontrollen waren gründlich, aber auch absolut stressfrei. Zumindest als ich kam relativ früh rein. Und dann waren wir da in diesem Stadion. Wildes Stadion, weil die eine Hintertorseite wird gerade komplett neu aufgebaut und unser Gästeblock war quasi ganz oben in der Ecke, wo dann nach dem Gästeblock nichts mehr war, nur noch Baustelle und ein super geiler Blick auf so die Hochhäuser, die dort in der Gegend standen und wie dann halt noch später war, da muss ich kurz vorwegnehmen, ab der zweiten Halbzeit dann auch die Sonne drauf geschienen hat und man dann halt in der spanischen Sonne stand, immer zum kommenden Sonnenuntergang, unten haut die Mannschaft das 3-0 rein und es war nur noch geil. Also der ganze Vibe in diesem Stadion, es hat so viel Bock gemacht. Ich hatte danach wirklich so gut wie keine Stimme mehr. Der ganze Block hat durchgängig supported, gesungen. Es hat perfekt geklappt. Es gab kaum irgendwie, es gab eigentlich, glaube ich, einmal nur eine Ansage, ganz zum Schluss in der letzten Viertelstunde, so nach dem Motto, hey, wir stehen eine Viertelstunde vom Halbfinale. Ist euch das eigentlich bewusst? Also, aber sonst, jeder hatte Bock. Es war einfach ultra geil. Und nach dem Spiel war es halt dann auch noch geil, weil wir kamen aus diesem Stadion raus. Zu den Feierlichkeiten nach dem Spiel können wir später nochmal springen, wenn wir da hinkommen. Nach dem Spiel dann auch noch mit sau viele Celta Vigo-Fans getroffen, weil wir den ganzen Mist ja zurücklaufen mussten, diese 3,5 Kilometer zurück in die Stadt. Und so vielen Leuten begegnet. Ich habe mal wieder obligatorischen Schal getauscht. Die waren alle super nett, haben uns applaudiert, haben uns beglückwünscht, zumindest mit meinen rudimentären spanischen Kenntnissen, sage ich einfach mal, dass sie mich beglückwünscht haben.
Doch, schwer beleidigt.
Die waren alle super nett. Da hat man auch gemerkt, die sind zwar natürlich traurig darüber, dass sie verloren haben jetzt, dass sie nicht ins Halbfinale kommen, aber auch wie die Fans nach dem Spiel die Mannschaft noch supportet haben, war da, glaube ich, sehr viel einfach stolz auch auf über diese europäische Reise, die hatten. Weil die sind schon in vielen Dingen, agieren die gar nicht so unähnlich zum SC, was so deren Philosophie im Verein angeht und auch in der Fanszene. Und das war schon einfach sehr, sehr cool. Ja, und dann wurde abends noch ein bisschen zusammengesetzt. Ich habe dann noch so 2-3 Stunden gepennt, bevor es dann um 4:30 mit einem Taxi in Richtung Flughafen ging. Und dann ging es zurück in den Flieger. Der war sehr, sehr ruhig. Viele Leute haben gepennt. Und dann ist man angekommen.
Wie war denn so das Stadion quasi von außerhalb jetzt von euch? So, wie hast du denn die Heimseite da wahrgenommen?
Also man hat sie sehr gesehen zwischendurch, gerade die Hintertortribüne von Vigo. Es gab auch immer mal wieder Aktionen, wo wirklich das ganze Stadion stand. Aber zumindest dort, wo wir standen im Block, es war so laut bei uns im Gästeblock. Ich habe eigentlich wenig gehört, habe aber gesehen, dass die viel agieren. Was man sehr gut mitbekommen hat, war dann die Phase vorm Spiel. Es gab so ein galizischer Künstler, der mit so einem kriegshornmäßigen Zeug und Kriegstrommeln haben die da so alte keltische Musik quasi gespielt. Also für mich,
danke.
Ja, das wurde dann daraufhin auch, glaube ich, vom Gästeblock angestimmt. Das war sehr lustig.
Okay.
Aber da
hat man schon. Great minds think alike.
Voll, ja. Aber das war eigentlich sehr cool, sehr atmosphärisch. Es hatte halt so harte Asterix-Vibes irgendwie, weil da wirklich also das müsst ihr auch, wenn ihr auf Social Media seid oder so, schaut euch mal die Videos an. Und ich glaube auch, Celta Vigo hat auch noch ein YouTube-Video davon rausgehauen. Das ist schon sehr fun. Dann hatten die so ihre Vereinshymne. Aber ab da war dann schon der Gästeblock halt am Start und dann wurde halt durchsupportet. Und was halt immer super geil ist, wenn man dann auch in so einem Spiel immer wieder merkt, wie so, es gibt diese eine Torreihe vor dieser Baustelle, das sind kleine, also sind 3 oder 4 Reihen, wo Fans gehockt sind, und wie immer wieder das ganze Spiel über hochgeschaut wurde, wenn wir was Neues angestimmt haben, Handys gezückt wurden und es aufgezeichnet wurde, weil es anscheinend zumindest sehr, sehr krass wohl auch rüberkam, wie wir agiert haben, und das stachelt einen noch mehr an, noch lauter zu singen und noch mehr abzugehen, und das war einfach geil.
Paddy, die Rampensau.
Ich fand das einfach auch geil aus. Also dieses, schade halt, dass das nicht fertig ist. Ich hätte es mal gern gesehen, wie es aussieht, wenn diese Tribüne noch da ist und so. Aber so, es hatte zumindest mal einen coolen Look, dieses Stadion.
Ey, voll. Es hatte einen coolen Vibe. Von außen sieht es ganz, ganz wild aus.
Ja, so wellenförmig, ne?
Ja, also, aber endlich mal so eine eigene Architektur irgendwie. Von innen ist es ein relativ normales Stadion. Aber ich glaube, auf jeden Fall für uns war es, glaube ich, geil, dass die Tribüne noch nicht steht. Weil du hast dann dort nicht direkt noch weitere Fans irgendwie, wo man vielleicht noch geschluckt werden könnte. Mhm. Und halt wirklich dieser, also als dann die Sonne irgendwann so ums Stadion rumkam und auf uns geschienen hat, die komplette zweite Halbzeit, das war schon sehr, sehr cool. Also das hatte schon einen sehr coolen Vibe, so in der galizischen Abendsonne zu stehen, mit der Sonnenbrille und abzugehen, und unten gewinnt man dieses Spiel. Man weiß schon relativ früh, ja, man wird dieses Halbfinale erreichen, da geht jetzt nichts mehr schief. Krasse Experience, mega krass.
Dieses Video von außerhalb, wo dann das ganze leere Stadion gefilmt wurde und nur noch dieser Block da ist und mit den Spielern feiert, ist auch schon sehr cool. Also.
Ja.
Das, was du erzählt hast bezüglich der Stimmung, hat sich auch vor dem Fernseher übertragen. Also das hat man schon auch gemerkt, finde ich. Gut, dann lass uns mal zum Spiel kommen. Ich glaube, zu den Feierlichkeiten und alles Mögliche und was das alles bedeutet, kommen wir später. Zu Vigo kann man auf jeden Fall sagen, dass sie unter der Woche, am Wochenende quasi, gegen Real Oviedo, Tabellenletzter der spanischen Liga, 0-3 verloren haben. Also irgendwas zwischen angeknackst und schonen fürs Wunder oder so. Man weiß es nicht, ich habe es nicht geschaut. Aber auf jeden Fall sind die gerade nicht in Bestform. Und vielleicht, also wir können über die Freiburger Aufstellung reden. Mansambi konnte spielen. Das war so die schöne Nachricht. Man hat mit der gleichen Aufstellung gespielt wie im Hinspiel. Ja, hat Mansambi jetzt doch mehr draus gemacht? Fragezeichen. Ich muss die Frage stellen.
Musst du?
Ja.
Ich vermute, das hat wehgetan. Und dann war er vielleicht ein bisschen schockiert und dann war es aber nicht so wild. Hat man, wenn man selber kickt, bestimmt auch schon mal gehabt, dass man am nächsten Tag dann dachte, ah ja, okay, vielleicht war es dann doch nicht ganz so übel, wie ich dachte.
Julian mit der Ehrenrettung.
Also er hat zumindest, vielleicht ist natürlich nur das Weiterspinnen des Ganzen, auch beim, als die Mannschaft nochmal rauskam zum Feiern, auch einen dicken Eisbeutel auf jeden Fall an dem Knie wieder gehabt. Hat dann aber auch den Ronaldo-Jubel versucht und dabei sich das Knie verdreht und darüber gelacht. Also vielleicht, wir lassen das mal so stehen. Also ich glaube auch, das hat richtig wehgetan, glaube ich, bei dem Mainz-Spiel einfach. Und es könnte schon sein, dass du im ersten Moment bei ihm dann direkt zu dieser Gedanke im Kopf war, oder da ist vielleicht irgendwas gerade passiert, weil es tut scheiße weh. Im Endeffekt, ich glaube, es passt schon so, wie es jetzt ist.
Okay, auf jeden Fall kann man sagen, diese Elf, die da gespielt hat, ist gerade momentan doch schon deutlich die beste Elf, die man ins Rennen schicken kann. Mhm. Das hat sich jetzt so herauskristallisiert. Makengo hat ein kurzes Hoch von Günther sehr beeindruckend, gerade mit einer guten Form, wieder für sich entschieden. Und klar, Lina ist zurück neben Günther. Dass Grifo dann da spielt, finde ich gut. Das ist vielleicht die einzige Position, die etwas auf der Kippe steht, wenn man sagt, man könnte das auch anders interpretieren. Aber gerade jetzt, glaube ich, ist das unbestritten die beste Elf, die man ins Rennen schicken kann.
Ja, es hilft für Grifo, glaube ich, auch ein bisschen, dass sein Konkurrent auf der Position gegen den Ball nicht die größte Stärke hat, was immer so ein bisschen seine Fragezeichen ist in so hochintensiven Spielen. Und da ist er trotzdem die stärkere Option. Und das hilft natürlich dann auch, sich bei sowas festzusetzen.
Yes. Stimmung vorm Spiel, Paddy? Also jetzt so in der Phase, Aufwärmphase und etc.?
Boah, jeder hatte Bock. Also da war so, dieser Gedanke, oh, könnte man das vielleicht noch verspielen oder so, den hat man keinem angemerkt. Jeder hatte nur Bock zu supporten und wirklich dieses Halbfinale klar zu machen. Nee, da war gar kein Zweifel irgendwie bei den Leuten.
Nice. Dann lasst uns ins Spiel springen. Wir haben nachher noch genug zu besprechen. Und also insgesamt finde ich, hat man ja in der ersten halben Stunde einfach sehr gut dagegen gehalten. Wir werden dann irgendwann zu diesem Matanovic-Tor kommen und dann ist irgendwie gefühlt der Deckel drauf und bei Vigo die Luft raus. Ich finde am beeindruckendsten, wenn Vigo da sehr körperlich spielt und Freiburg auch mit einer Dreifachbelastung um die Ecke kommt und in Mainz gewonnen hat und so, dass man da halt komplett dagegen hält, nicht nervös wird, gefühlt sehr viel abgezockter ist, als Freiburg das in früheren Jahren von mir aus auch mal war. Und das Spiel somit so langsam. Man hat richtig, ich habe die ganze Zeit immer wieder auf diese Minutenanzeige geschaut und jede Minute, die runterlief, war voll schön. Und man hat das gefühlt auch den Vigo-Spielern angemerkt, dass so ein bisschen die Zeit davon rennt.
Würde ich auch, glaube ich, so unterschreiben. Einfach so vom Schauen aus dem Block heraus war es einfach so, dass mit jeder Minute wirklich dieser Gedanke gereift ist, ja okay, hier brennt heute einfach nichts an, weil der SC hoch konzentriert ist. Also auch wenn mal Ballverlust da war, wenn Grifo einen Ball verloren hat, wenn Beste verloren hat, die sind dann direkt mit ins Gegenpressing gegangen, was Beste da zum Beispiel zwischendurch auch an Tacklings dann ausgeführt hat, nachdem er Fehlpässe gespielt hat oder so. Nicht nur in höchster Not, wie es später dann mal war, sondern auch so noch vor dem Strafraum. Wahnsinnig stark, Zentrum sehr dominant. Das war schon alles sehr, sehr cool. Und ich meine, wir reden jetzt nicht von einer, ich glaube, die haben schon sehr, sehr gute individuelle Spieler eigentlich. Aber wie man es dann als SC geschafft hat, in diesen zwei Spielen eigentlich immer in jeder Phase dominant aufzutreten, das war schon krass. Und da hat man dann schon gemerkt, ja gut, selbst wenn es jetzt 0-0 bleibt, wird es sehr, sehr schwer für Vigo da wirklich was zu machen.
Und ich finde, man hat in einer cleveren und noch nicht in einer unsportlichen Weise, also Atubolo lässt den Stürmer halt mal anlaufen und Mansambi ist und Juito sind halt so Spieler, die werden halt schnell mal gefoult, wenn sie am Gegenspieler vorbei sind und so, gerade wenn Vigo so ruppig gespielt hat. Ja, ich bin jemand, ich wollte den Atletico-Style haben, ist schon klar, aber ich fand es jetzt nicht so, dass man es komplett übertrieben hat. Und vielleicht noch ein Zusatz, also hast du einen anderen Eindruck?
Minimal, zumindest ist es uns im Blog, zumindest so in unserer Gruppe, kam sehr schnell so, boah, heute legen sie es aber drauf an. Also ich fand schon, dann braucht ja, halt die dann doch seine 5 Sekunden länger für den Einwurf und so. Also alles, jetzt wie du sagst, es war jetzt nicht so mega extrem, aber da hat man schon auch gemerkt, so ein bisschen bei den Vigo-Fans zum Beispiel, boah, die nervt das gerade schon richtig. Also die merken das auch, dass der SC da sich einfach Zeit lässt. Jetzt kein unnötiges Zeitspiel macht, aber schon einfach sich mit jeder Aktion Zeit lässt.
Ja, aber das ist ja, das bewerte ja, genau. Ich ja als positiv und voll. Ziel des Ganzen. Wo die Grenze da zwischen Sportlichkeit und Unsportlichkeit geht, da scheiden sich auch die Geister.
Also ich hatte so ein paar Momente, wo ich so ein bisschen Sorge hatte, weil Vigo halt schon deutlich, deutlich besser war als im ersten Spiel. Einfach über so alle Phasen. Also war sehr, sehr klar, dass sie es versuchen über Körperlichkeit. Da haben sie ja auch einfach, muss man schon sagen, indiskutabel gespielt in Freiburg. Dass der SC körperlich so überlegen ist, ist jetzt nicht in jedem Bundesligaspiel so. Und das war schon arg. Und das war hier jetzt nicht so. Also die haben schon wirklich dann auch mit unfairen Mitteln, aber das ist ja auch okay, das war gegen Europa League Viertelfinale, wirklich versucht, sich da reinzufighten. Und es gab so ein paar Situationen, wo der SC halt dann gerade noch den Fuß dazukommt oder so. Man kann sich so ein Spiel vorstellen, diese frühe Szene, wo Treu im 16er nach 4 Minuten oder so diese Grätsche setzt und die dann so eine Fuß-an-Fuß-Situation haben. Wenn das jetzt irgendwie sowas ist, wo du dann in Super Slow-Mo siehst, okay, aber er trifft erst den Fuß und dann erst mit dem anderen den Ball oder so, wo du dann so ein VAR-Elfer draus kriegst, dann hast du da plötzlich einen Elfer, vielleicht eine rote, vermutlich nicht, weil es ballbezogen ist, aber hast dann früh einen Elfer oder sowas, dann kann so ein Spiel irgendwie plötzlich so eine Eigendynamik annehmen oder so. Aber auch das, diese Situation nehmen immer mehr ab nach den ersten, also weil Vigo halt versucht, diese Dynamik dann reinzubringen und der SC macht es echt dann immer so 5 Minuten, haben die dann so eine Angriffsphase und dann sind es auch wieder 5 Minuten, wo der SC fast nur den Ball hat und zirkuliert. Und es kommen halt einfach keine gefährlichen Abschlüsse bei raus. Und das ist ja auch erstmal, was man da haben möchte.
mach du erst, komm.
Okay, ich wollte dazu sagen, genau, und das nötigt mir so viel Respekt ab. Ich finde das mindestens genauso gut wie die Phase, wo man die Tore macht. Weil es gibt andere Beispiele, keine Ahnung, Straßburg gegen Mainz oder AEK Athen hat zwischenzeitlich 3-0 gegen Rayo Vallecano geführt, obwohl es andersrum ausging im Hinspiel und so. Und es gibt genug Beispiele, wo halt dieser Spielverlauf, vor dem viele Freiburg-Fans dann auch Angst hatten, dass wenn man da ein Tor kassiert oder sich einschüchtern lässt von einem Vigo, was voll Bock hat, dass es eben kippt. Und da hat der SC den halt komplett den Stecker gezogen. Und das finde ich halt sehr beeindruckend.
Was auch geholfen hat, war ein bisschen auch die Art der Schiri-Leitung von Anthony Taylor, so nach 10 Minuten zumindest, hat er dann mal sehr klar gemacht, dass er auch keinen Bock hat auf diese Nicklichkeiten, die dann bei Vigo ins Spiel kamen, weil die dann echt angepisst waren relativ schnell, dass halt der SC diese sich Zeit lässt und sonst was. Und da hat er dann einfach sehr konsequent dann irgendwann auch mal ein paar Sachen gesagt und hat dann auch die Fouls letztendlich sehr konsequent immer geahndet und auch kleinere Unsportlichkeiten, sag ich mal, angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob er in jeder Entscheidung richtig lag. Also es gab ein paar Pfiffe, wo ich gedacht habe, hätte man jetzt durchaus auch mal für Vigo pfeifen können oder so. Aber im Großen und Ganzen hat er einfach das nicht mit sich reden lassen und hat da den Spielern auch relativ schnell den Wind aus den Segeln genommen, was auch die Emotionalität bei Vigo direkt ein bisschen niedriger hat werden lassen. Wenn das jetzt dann eben, lass mal so ein schnelles 1-0 passieren und dann halt noch einen Schiri haben, der eine lange Leine lässt beispielsweise, dann könnte das halt schon noch mal hitziger werden und so hatte es eigentlich nie diese Situation, wo es richtig hitzig wurde.
Ja, und eben Nervosität hat man den Spielern auch nicht angemerkt. Also das war einfach, die wollten das unbedingt, die waren angezündet. Bestes Grätsche, die erste von mehreren in der 18. Minute ist ein Beispiel dafür. Die wollten dieses Halbfinale und man ist es ja auch von der Aufstellung her auch genauso angegangen wie nicht, dass wir 3-0 führen und auch wir kommen nachher auf die Wechsel, die sehr spät kamen, obwohl man zwischenzeitlich dann 5-0 geführt hat und so. Aber ich glaube, das ist alles Zeichen davon, so hey, wir nicht mal ansatzweise wollen wir irgendwie einen Gedanken streuen, dass wir das uns noch nehmen lassen.
Ja, voll. Ich hatte so das Gefühl, Makengo hat ein bisschen länger gebraucht als die anderen zum Beispiel, um richtig reinzukommen. Den haben sie halt auch richtig, sind sie richtig hart, also deren rechte Seite, da Javier Rueda, Lopez und so, haben mehrfach versucht, da so richtig körperlich drauf zu gehen, irgendwas zu gewinnen und so. Und da fand ich dann auch einfach gut, wie drumrum dann alle auch bereit waren, sowas dann sofort aufzufangen. Wenn da ein Pressschlag rausgekommen ist oder ein versprungener Ball oder sonst irgendwas, dann war halt Lienhardt da, da war sogar Mansambi, hat sich da zweimal mit eingeschaltet und so. Also es war schon einfach geschlossen gut. Ich würde, auch wenn er bei mir den später auch nochmal loben kann, aber ich würde, weil du die Grätsche gerade erwähnt hast, da Beste auch nochmal besonders hervorheben. Paddy hat es ja auch schon mal gesagt. Also da waren sehr, sehr, sehr viel Power auf jeden Fall von ihm, auch in so Kleinigkeiten. Irgendwie so dann ein geblockter Ball ins Seitenaus, war dann sofort eine der ganzen Mannschaft zu applaudieren und auf geht's und sowas. Also da hat man sich gegenseitig sehr viel gepusht und das war, glaube ich, auch nötig, dass man diese Energie da dauerhaft drin hält, weil Vigo wollte auf jeden Fall dieses Wunder auch schaffen.
Ja, dann lasst uns doch zum wahrscheinlich schönsten Moment dieses Spiels kommen. Es gab ein paar schöne Momente, aber was sagt ihr denn zu dem Tor?
Mega geiles Tor. Also, geile Freistoßvariante. Lini war das, der den nach vorne haut, oder?
Ginter,
okay. Man sieht halt, das war sehr cool zu sehen aus dem Gästeblock, weil man ja quasi so verlängert die Freistoßlinie quasi stand. Und man hat halt sehr, sehr gut gesehen, dieses Einlaufen von Makengo, der ganz, ganz früh aufzeigt, hey, ich laufe da jetzt in Richtung Mitte. Und dann Ginter in dem Fall sieht es dann, haut den Ball nach vorne. Geile Kopfballablage, finde ich. Also sehr cool zu sehen, dass den Makengo dieses Kopfballduell gewinnt. Ja, und Matanovic nimmt den halt perfekt an. Mega geile Flugbahn, der landet im Tor. Und dann gab es auf einmal VAR-Überprüfung. Wir haben es gar nicht gecheckt. Also im Gegensatz zum VAR. Für mich war das klar kein Abseits, aber für mich war auch, ich wusste erstmal gar nicht, was da gecheckt wurde. Dachte, okay, vielleicht ist da irgendwie noch ein Foul beim Kopfballduell oder so, dass es um Abseits ging. Wurde mir dann nur gesagt, weil ich glaube, Felix war es, der gemeint hat, da ging die Fahne hoch. Das habe ich im Jubel schon komplett, ich habe nur den Ball im Netz zapfeln sehen und bin ausgetickt. Und dann im Endeffekt, umso länger der Check ging, desto mehr wurde bei uns klar, ja gut, dann wird das Tor wahrscheinlich gelten, weil ja, es wird wahrscheinlich nicht so lange gecheckt werden, um dann das zu bestätigen.
Also der Laufweg von Makengo ist super geil. Der kommt ja wirklich von außen und zeigt einfach nur einmal und läuft dann diagonal so rein in den Raum. Sollte Vigo trotzdem nicht so passieren, aber super gut gelaufen.
Aber sinnbildlich für Makengos neues, gute Form, Selbstvertrauen, keine Ahnung, dass er so Dinger macht, die hat er früher nicht gemacht.
Voll. Das war jetzt auch keine Aktion, also auch diese Ablage. Das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie schon 100 Mal von ihm gesehen hätte oder so. Und halt auch einfach gut und smart, finde ich, den da so abzulegen, weil du könntest ja auch erwarten, dass gerade jemand, der nicht so ein Offensivspieler ist, dann irgendwie versucht, was damit zu machen, den irgendwie in den leeren Raum zu legen, der ja auch noch rechts von ihm ist. Und stattdessen einfach zu sagen, ja, ich weiß, da ist Matanovic irgendwo hinter mir, und den dann so abzulegen, geil. Aber dieser Schuss ist ja komplett pervers.
Ja, ich habe zwei Sachen. Erstens, es war kurz die Debatte, ob der haltbar ist. Der ist so ansatzlos, da würde ich den Torwart vollkommen in Schutz nehmen und sagen, der geht da links oben rein, recht gut platziert. Jo, klar kann Manuel Neuer den an einem guten Tag halten, aber weil das so ansatzlos ist und man nicht so viel Reaktionszeit hat, würde ich sagen, geil von Matanovic.
Also ein Erbedin Demirovic hätte gesagt, dass Nübel ihn gehalten hat.
Stark. Und dann muss ich natürlich Julian fragen, ob die Stimmen lauter werden in Frankfurt, warum man denn Matanovic abgegeben hat.
Ja. Kann ich bestätigen. Also auf jeden Fall schon mehrfach in Frankfurt jetzt gefragt worden. Ist natürlich auch immer so ein bisschen das Ding mit, bei uns hat er nicht getroffen und jetzt trifft er auf einmal, kennt man beim SC ja auch teilweise, aber also der Schuss ging auf jeden Fall schon auch durch soziale Medien und Chatnachrichten und so. Absoluter Monsterschuss halt. Also ich weiß nicht, wie, das ist ja sehr ein schwacher Fuß, ne? Also den so zu nehmen und auch das Selbstvertrauen halt in den letzten Monaten geholt zu haben und so, dann zu sagen, ah ja, klar, treffe ich den. Komplett irre. Also eines der krassesten Tore, das der erste seit langem geschossen hat, finde ich.
So, und dann waren hoffentlich alle Pessimisten, Menschen mit Angst, irgendwas, ein bisschen besiegt. Stimmung im Blockparty.
Ja, 4-0, gefährliches Ergebnis.
Ich hasse Freiburg-Fans manchmal so sehr. Ich glaube, ich gehöre in irgendeinen asozialen Frankfurt-Block oder sowas. Das finde ich so furchtbar. Oh, mir schlottern die Knie. Alles.
Überhaupt nicht. Das ist, also wirklich, dieses Tor fällt rein, der VAR pfeift das und sagt, das war ein Tor. Man sieht diese Einzeigetafel 1-0 und auf einmal ist halt wirklich klar, ja, okay, das war es jetzt eigentlich schon. Also so nach dem Motto, ey, man tupft sich eher so gegenseitig kurz an, also stimmt das da, was da steht, weil man es einfach kurzzeitig nicht gecheckt hat, dass man jetzt halt wirklich 4-0 führt und also da nur noch der Zehennagel nicht mehr im neuen Raum ist quasi und durch die Tür getreten ist. Krass, absolut krass. Es wurde richtig laut, es hat gescheppert und wurde ja dann ein paar Minuten später nochmal besser. Ja, Wahnsinn. Also, nee, es war direkt, eigentlich war da klar, ja, scheiße, wir müssen nachher Flüge buchen.
Also, auch wenn es da irgendwelche Bruttler noch nicht wahrhaben wollten, ich kann dir sagen, wer wusste, dass es rum ist, und zwar Celta Vigo, weil die zumindest stark. Mehrere von denen haben sofort aufgehört. Also die nächsten Minuten ist, jedes Mal, wenn irgendwas schiefgegangen ist, hängender Kopf, nicht mehr laufen. Und ich glaube, so kann man auch das 2-0 dann teilweise bei denen ganz gut sehen.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass man jetzt gar nicht so viel mitbekommen hat von den Heimfans, also zumindest lautstärketechnisch. Ab dem 1-0 hat man schon gemerkt, dass bei vielen, gerade so bei den Sitzplatzmenschen, auch viele hängende Köpfe waren. Also ja, da war die Hoffnung war dann da in dem Moment dann schon vorbei.
Auch vom TV haben sie den ein oder anderen Vigo-Fan eingefangen mit den Händen vorm Gesicht. Ja, gut vom SC, diese Phase zu nutzen, auf dem Gaspedal zu bleiben und nicht zu sagen, wir gehen jetzt mit dem 4-0 in die Pause und die Messe ist gelesen, sondern aufs 5-0 zu gehen und das tatsächlich dann auch zu machen. Super Ballgewinn von Lienhardt. Wer spielt den Ball raus auf Beste? Ist es Lienhardt?
Nee, das ist direkt. Also Juito leitet es ein, okay. und schließt dann noch.
Genau, und Beste belohnt sich für ein gutes Spiel mit diesem Laufweg da über links und diesem Rückpass ziemlich, das spielt man halt so, ne, so blind in den Rückraum, hoffentlich kommt da einer und Yuito macht halt den Laufweg und ist da bisschen Auflösungserscheinung in der Verteidigung von Celta Vigo, muss man auch dazu sagen. Und auch bisschen Glück von Yuito beim Abschluss durch die Beine, dann abgefälscht ins lange Eck. Aber man hat es erzwungen, man hat die Verunsicherung genutzt und dann gab es wohl kein Halten mehr, würde ich glauben.
Naja, wirklich nicht. Also, man hat sich eigentlich nur staunend angeschaut. Das war dann auf einmal klar. Man zieht ins Halbfinale ein. Und das ist verrückt einfach. Und man hat jetzt noch, keine Ahnung, 60 Minuten oder so, die man jetzt einfach nur noch feiern kann. So, wo man sich gar keine Sorgen mehr machen muss. Und das ist so, das ist wirklich mal ein ganz ungewohntes Gefühl jetzt gewesen. Also, dass man sowas Krasses einfach nur feiern kann, obwohl da unten ja dann noch über eine Halbzeit gespielt wird. Das ist schon crazy.
Ich fand's super geil in dem Moment, dass frühe Einzelspiel zu haben, dass man komplett im Fokus ist von Leuten, die Fußball schauen. Wir haben ja auch oft Sonntags-Einzelspiele und das ist nicht immer die beste Kost, wenn Leute dann The Zone anmachen in irgendwelchen englischen Wochen. Aber das hat mir schon, man konnte vorlegen in dieser Viertelfinalrunde, Rückspiel, die Spiele danach, konnte man sich ganz entspannt diese Euroleague Conference League Konferenz anschauen. Das war schon ein geiles Gefühl, dass da alle drauf geguckt haben, die sich ein bisschen für Fußball interessieren.
Man konnte danach auch lesen, also für viele war das dann zum ersten Mal, dass sie mit dem Namen Mansambi, den sie vielleicht ein paar Mal gesehen haben, auch in Aktion, gehört haben, ein paar Mal auch in Aktion gesehen haben, der direkt vor dem Tor ja auch schon so eine Dribbling-Aktion da links hat, die dann knapp noch gestoppt wird, Yuito mal quasi gesehen haben und so. Teilweise wurde über Makengo geredet, als wäre so der prototypische moderne Außenverteidiger und so. Das war schon fun, plötzlich mal so danach zu sehen, guck mal, alle Fußball-Nerds schauen halt gerade so uns, das ist schon, und wir legen so ein Spiel hin.
Dabei wissen die doch eigentlich, jetzt, das ist eigentlich das falsche Spiel, weil jetzt wissen die gar nicht, dass die alle gar nichts können und alle null interessant sind.
Ich glaube, wenn die sich jetzt wegen dem Spiel alle das Heidenheim-Spiel angucken, könnten sie von ein paar Überzeugungen wieder abrücken. Das
wann? Flown.
ich fand also wirklich krass, halt, weil mit den Auflösungswahrscheinlichkeiten ist schon richtig, also der das Schlimmste, was man ja im Fußball immer so machen kann, finde ich, ist so, hier, Matthias Vecino ist das, der Uruguayer, der Yuito hat, der komplett gehen lässt, obwohl der Laufweg früh zu sehen ist, quasi den Null hinterher setzt und dann, sobald Yuito ihn macht, so die Arme hochhebt, so nach einem, ey Leute, was macht ihr da? Und das ist das Frechste, was man im Fußball machen kann, finde ich. Und ja, also da, spätestens da war es dann endgültig rum, aber also die wirkten auch da schon nicht mehr so richtig drin und der SC halt wirklich dann so, sowas ist dann halt so auf den Killshot gehen bei sowas, das ist echt cool, dass diese Mannschaft da mittlerweile so eine Selbstsicherheit hat.
Ja, und dann hat sich Matanovic noch kurz vor der Halbzeit die gelbe Karte abgeholt, was wir gesagt haben, ist ein bisschen unnötig bei dem Spielstand, aber mein Gott, die waren halt angezündet, die wollten es.
Kurze Frage, apropos gelbe Karte, das hat jetzt aber so gar keine Auswirkung, oder? Weil die werden doch jetzt vorm Halbfinale gelöscht, oder?
Die werden vorm... Achso, jetzt hat es keine Auswirkungen mehr. Die werden vorm Rückspiel gelöscht, glaube ich.
Vorm Halbfinal-Rückspiel?
Also in der Champions League ist es auf jeden Fall so. Ist es in der...
Ich dachte, es wäre im Halbfinale, dass man da sich...
Ja, oder? Doch. Eigentlich müsste es auch überall so sein.
Moment, erstmal geht es wieder ab der dritten oder zweiten Gelbe?
Dritte Gelbe und...
Dann macht ja eigentlich nur vorm Rückspiel, nee, dann macht eigentlich nur vorm Halbfinale Sinn, dass du dir keine Gelbsperre mehr vorm Finale einhandeln kannst.
Ja.
Ja. Genau. Sorry jetzt, dass ich da so reingekritscht bin, aber das ist bei uns im Blog nämlich auch kurz ein bisschen aufgekommen. So eine Frage, die man sich noch nie so gestellt hat. Wann werden eigentlich europäische gelbe Karten gelöscht?
Ja, man lernt sehr viel Neues, ne?
Ja, Elin hat Pressekonferenz, der war das Thema vorm Spiel, weil er, ob das ein Verteidiger beeinflusst. Ist ja auch spannend, weil man dann bei dem Spielstand dachte, in der Halbzeit würde ordentlich gewechselt werden. Also alles raus, was irgendwie ansatzweise Mansambi mit dem Knie, Matanovic wichtig, keine Ahnung.
Hat gelbe.
Lina, genau, solche Sachen. Und hat man eben gar nicht gemacht. Ich habe es am Anfang der Folge lobend erwähnt, dass man irgendwie streichesk rangegangen ist und gesagt hat, auf gar keinen Fall geben wir hier nur auch nur 1% ein Anzeichen, dass wir hier irgendwie eine 1% runterschalten oder so. Oh, ich glaube, man hätte schon da direkt Octopus bringen können und keine Ahnung. Höfler.
Ich finde es aber eigentlich, nee, ich glaube, ich finde es okay. Weil so nach dem Motto,
wenn da ein frühes 5-1 passiert.
nein, gar nicht jetzt wegen dem Ergebnis. Also das Spiel war für mich durch. Sondern eher nach dem Motto, wir lassen die Spieler auch jetzt quasi in ihrem Rhythmus drin. Wir ziehen die jetzt auch gar nicht raus, weil die halbe Stunde macht den Braten vielleicht jetzt auch nicht fertig, die man Mansambi länger spielen lässt oder so. Sondern lass den einfach noch Spaß haben, was coole Aktionen
man nochmal selbstvertrauen tankt und lass so. Sie ihn genießen.
Ich glaube schon, also ich habe mich zwar auch erwischt, wie ich im Block stand, denn, boah, jetzt so eine Steinmann-Anwechslung wäre geil, so ein europäisches Voll. Debüt im Viertelfinale, nachdem alles gewonnen ist. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass man da so dieses, so gar keinen Zweifel aufkommen lässt. Wir ziehen das mit unserer Truppe mit durch. Egal, was für ein Spiel es ist, egal, was für ein Gegner es ist, egal, was für ein Spielstand. Wir wollen jedes Spiel quasi den maximalen Erfolg irgendwie rausziehen. Finde ich cool.
Ja, jetzt, wo es gut gegangen ist, sehe ich das auch so. Aber ich wollte schon sehr dringend Lienhardt da raus haben mit einer Gelbsperre. Ich wollte Matanovic raus haben mit irgendeiner komischen Gelb-Roten wegen irgendwas in der Luft, ein Luftduell oder so. Und kriegst du eine Gelb-Rote. Solche Sperren hätte ich mir einfach gerne direkt erspart. Aber gut, Matanovic hat es ja auch nicht mehr so ewig gemacht. Und ist ja dann alles wunderbar gut gegangen. Ich hätte aber auch tatsächlich gesagt, das wäre so ein Moment gewesen, wo du von mir aus dann auch Maxi Philipp und Steinmann bringst oder so, aber vielleicht wollte man jetzt auch nicht irgendwie so Freundschaftseinwechslungen oder sowas machen.
Also Jan kann ich auf jeden Fall sagen, als großer Maximilian Philipp-Supporter, er war, glaube ich, der einzige Mensch in diesem Block, der kurzzeitig bei der letzten Auswechslung vom SC traurig im Block stand. Also ihm hätte ich es sehr gegönnt, da, alleine für ihn, dass da Mili noch reinkommt und nochmal die geile Schusstechnik auf europäischer Ebene zeigen darf.
Ja, Ginter holt sich ja auch in der 56. Minute gelb, der hat dann auch noch trotzdem durchgespielt. Also man ist es auf jeden Fall komplett seriös bis zum Ende angegangen und ja, vielleicht lässt man sie sich auch einspielen, vielleicht ist es deren Kondi-Einheit und dafür bekommen sie komplett frei und so, kann man schon auch so sehen. Die Kondi holt man sich über die Spiele, ja, ja. So, Anfang der zweiten Halbzeit gab es eine direkte Chance für Vigo, die Treu im letzten Moment mit so einem halben Spagat, mit so einem ausgefahrenen Bein blockt. Also auch da hellwach und gallig. Und gut, dass da eben kein frühes 5:1 passiert, aber Timing war auf Freiburger Seite in diesem Spiel, 50. Minute 3-0 und Julian, du hast gesagt, Leute haben zum ersten Mal Mansambi vor dem Fernseher geschaut. Also wenn er den macht, puh.
Ja, dann reden wir über das zweite Traumtor heute. Irre geiles Dribbling, auch da natürlich die Gegenwehr war weg, kann man schon sagen. Also da war jetzt nicht mehr viel, kam jetzt nicht mehr viel von Celta, aber also allein schon diese Frechheit zu sagen, ich bin rechts an der Außenlinie, lass mich mal probieren, ob ich da nicht einfach zum Tor komme und den dann quasi noch aufs lange Eck bringe. Torwart macht's echt gut, finde ich, zusammen mit dem Innenverteidiger, die es dann noch retten. Und ja, Grifo dann auch cool, den so abzulegen und nicht irgendwie versuchen, Drehschuss und den selber zu machen, wenn du weißt, der Torwart liegt schon oder so. Sieht, dass Suito perfekt steht und spielt ihn direkt und das wird dann auch belohnt. Also das war einfach ein sehr, sehr cooles Tor. Ich glaube, Mansambi wird trotz des Schusses irgendwie von Patrick vermutlich den Pre-Assist zugeschustert bekommen, wie ich ihn kenne, und das auch verdient.
Ich finde ja, das eigentlich das Geilste an dieser ganzen Aktion ist bei der Entstehung, wo Mansambi außen sich gegen, ich glaube, Marcos Alonso durchsetzt, der dann auf den Boden fliegt quasi und dann wirklich mit sich umdreht, sich mit dem Gesicht auf den Rasen legt und quasi auf den Boden klatscht, während der Angriff noch in Gange ist, weil er einfach es nicht fassen kann, dass er gerade hier so vernascht wurde. Das war sehr, sehr fun zum Zuschauen.
Und der eine Innenverteidiger spaziert so nebenher, weil er merkt, okay, ich komme eh nicht hinterher und schaut sich das Ganze nur noch an. Ja, Beste in der Entstehung, Hackenpass hinterm Standbein auf Mansambi. Also in der Aktion lief alles.
Preisgau, ja. Brasilianer.
Mansambi komplett verrückt. Und ich möchte nochmal das betonen, was Julian gesagt hat, dass es ja geistesgegenwärtig von Grifo da nicht irgendwie, ich will auch noch ein Tor heute machen, sondern den einfach abzulegen und Yuito kann ihn reinschieben. Ja.
Und sehr cool, dann Yuito fängt an zu jubeln, läuft in Richtung Freiburger Trainerbank, merkt nach zwei Schritten, oh, ich kann ja aber zu den Fans laufen, dreht sich um und holt quasi die ganze Mannschaft mit in Richtung Gästeblock. Das war sehr cool und sehr süß. Und vor allem dann Mansambi, der komplett Suzuki bei dem Jubeln gehypt hat, der nur auf ihn gezeigt hat, so gar nicht darauf irgendwas gemacht hat, nach dem Motto, ich habe hier gefühlt die ganze Hintermannschaft gerade aussteigen lassen und Yuito musste nur einschieben. Er hat das komplett, alle nur den Fokus auf Yuito geschoben. Super geil, super sympathisch, was eine geile Truppe, ey.
Ja, und dann wechselt man. Matanovic geht zumindest raus mit seiner gelben Karte und Grifo ebenso. Und es kommen Höhler und Scherhand. Ich glaube, dass Höhler in so einem Spiel, bei beiden ist es, glaube ich, komplett verständlich, dass man die in diesem Spiel bringt. Und Scherhand hätte fast, ich weiß nicht, ob es der erste Ballkontakt war oder der zweite dann oder so, aber auf jeden Fall mit der ersten Aktion fast einen langen Ball von Ginter gut im 1 gegen 1 behauptet, den mitgenommen und dann gegen den Pfosten geknallt. Aber das wäre auch ein Traumeinstand gewesen.
Ja, das sah cool aus.
Ja, und ich glaube, die letzte halbe Stunde geht bei mir in die Kategorie Respekt an Vigo, dass man irgendwie dagegen hält, versucht noch einen Ehrentreffer zu machen. Respekt an die Fans, dass sie trotzdem noch supporten. Ich fand die Fans auch nach dem Spiel sehr cool. Das hat man sehr gut im Interview gesehen. Als Schuster irgendwie gerade bei RTL interviewt wurde, war im Hintergrund die Kurve von Vigo zu sehen, die da komplett die Mannschaft für ihre Euroleague-Saison quasi abgefeiert hat. Und genau, es gab dann ein paar Chancen für Vigo, wo Atobolo zweimal gut rauskommt und quasi so eine Fußparade macht. Einmal stört Beste davon überragend mit so einer richtig geilen Grätsche. Und Atu einfach gut im 1 gegen 1. Gute Distanz zum, wo ist der Spieler, wo positioniere ich mich, wann geht das Bein raus und so, dass man es dem Stürmer halt maximal schwer macht.
Ich würde da gerne auf die drei Szenen eigentlich gerne nochmal abbauen, weil da gab es solchen Situationsjubel dann im Gästeblock auch noch. Einfach weil, vor allem bei dem Ding von Beste, der da wirklich den Weg komplett mitgeht und diese wirklich risky Grätsche da eigentlich ansetzt. Und dann, ich glaube, sogar zweimal sich da ja richtig, also erst die Grätsche macht, dass er gar nicht richtig zum Abschluss kommt und dann nochmal mit dem zweiten Fuß irgendwie den Ball noch wegstochert und so. Supergeil, die beiden Aktionen von Atobolo auch, wobei dann bei uns war eher so der Motto, ja gut, vielleicht ist halt auch Selten einfach nicht gut. Also vielleicht machen die nicht so viel aus den Chancen. Und es war so ein bisschen der Gedanke, der so durch den Block ging, so nach dem Motto, ja gut, Vigo hat solche Spiele, die könnten nochmal 180 Minuten spielen und machen einfach kein Tor. Also das ist dann auch ein bisschen wie verhext, beim SC klappt alles, da klappt jede Defensivaktion, jede Torwartaktion, ich will es nicht kleiner machen, auch die Paraden da von Arthur vor allem in der zweiten Aktion, wo Makango den Ball im Strafraum vertändelt und ich glaube El Abdelawi ist es, der dann frei zum Schuss kommt, das war richtig, richtig stark von Arthur, wie er den rauskratzt, aber da war dann schon so ein bisschen auch der Motto, okay krass, die können glaube ich noch ewig weiterspielen, der SC ist einfach eine Nummer zu hoch für die. Und das ist so ein krasses Gefühl. Also ich hatte das noch nicht so häufig und erst recht nicht auf europäischer Ebene, dass man da steht in so einem Spiel und man wirklich denkt, krass, man ist hier wirklich die Dominante und einfach in jedem Segment, egal ob fußballerisch, ob körperlich, ob Spielintelligenz, man ist da einfach deutlich besser als die gegnerische Mannschaft. Und das ist so verrückt irgendwie. Plus die galizische Sonne, die einem dabei ins Gesicht scheint, während man das realisiert. Ich komme da immer noch nicht ganz so drauf klar, bin ich ehrlich.
Es klingt beinahe, als ob du ein bisschen Mitleid mit Celta Vigo hast, aber ich kann dich beruhigen. Die dürfen als nächstes wieder auswärts spielen, wo sie ja eh nochmal besser sind. Und dann dürfen sie sich erholen. Nach Freiburg können sie gegen Barcelona vielleicht einen Gang runterschalten.
Sehr gut.
Ja, Höfler und Ogbus kamen am Ende noch für Lienhardt und Mansa, also am Ende, 70. Minute. Und später kam noch Irie für Beste. Also Lienhardt lag dann auch ein bisschen am Boden. Ich hoffe, das war einfach nur ein Krampf oder so. Also Belastung. Ich glaube, da ist nichts Essentielles passiert. Vigo hatte dann noch den Pfostenkopfball und am Ende in der 90. Minute hat man tatsächlich noch den Ehrentreffer geschafft. Ich fand es sehr süß von Patrick, weil Freiburg gewinnt 6-1 und der Schwede trifft von Vigo, also Alex ist happy. Ja, ich finde das immer wieder dann schön, wenn auch bei so einem Spielstand man an so einem Atubolu oder einem Okbus an der Körpersprache ansieht, dass es sie ärgert. Also da stimmt dann auch irgendwie dieser kranke Ehrgeiz, das dann auch zu Null spielen zu wollen und nichts anbrennen zu wollen. Aber ich glaube, mit den Vigo-Fans, und die haben nicht aufgegeben, ich glaube, wir können mit einem 6-1 auch leben.
Gerade so.
Ich bin halt auch kein Profisportler. Mir war das wirklich komplett latte. Ich fand das sogar ganz gut. Fand es sehr verdient.
Hat dich nochmal geerdet.
Nee, aber ich fand es echt auch, also es ist ziemlich wild, dass in dem Spiel, dass sie aus den ganzen Chancen nach der Entscheidung spätestens, dass sie dann, oder seit der 60. da, dass sie dann erst zur 90. treffen, die hätten ja viel früher ihre Tore machen müssen und dann war das schon sehr okay, dass sie wenigstens eins bekommen haben.
Ja, also über manche Spieler haben wir schon gesprochen. Ich glaube, Beste hat auf jeden Fall in diesem Spiel eine Sondererwähnung erwähnt und schneidet auch gut ab bei den Spieler des Spiels, die ich gerade suche, während wir reden. Ich glaube, er hat gewonnen, ne? Zumindest von der Community. Ich wollte nochmal Sonderlob Makengo für seine aufsteigende Form, auch wenn er in dem Spiel am Anfang zu kämpfen hatte, aber der ist gerade ganz klar bester linker Verteidiger im Kader. Ginterlina, top, treu, top. Einfach gute Leistung von sehr, sehr vielen Spielern.
Ja, und halt auch einfach souverän. Also das musst du, bei Eggestein kannst du immer das Gleiche irgendwie oft sagen, aber es ist halt wieder alles, was halt irgendwo vielleicht leicht schief geht oder so, rennt er halt irgendwie wieder zu. Das ist schon gut. Ich fand es gar nicht so ein krasses Mansambi-Spiel, bis auf dieses Traumaktion, sondern einfach ein Durchschnitts-Mansambi-Spiel und das ist halt ein ziemlich gutes Spiel. Also es ist einfach so viele Kleinigkeiten, die halt wieder cool laufen und Bewegungen und Ideen und sowas. Selbst in einem eher konservativen insgesamten Spiel ist das Fun.
Auch coole Höhler-Einwechsel, finde ich auch. Er hat es richtig gut gemacht, nachdem er reinkam. Wieder so die typischen Höhler-Aktionen zwischendurch gehabt, wo er mal so dass die ein, zwei kleinen Fouls zieht, noch irgendwie um den Gegner direkt wieder ein bisschen mehr zu frustrieren und das Tempo auch mal rauszunehmen. Das war wieder sehr, sehr cool.
Ja. Beste hat Spieler des Spiels gewonnen bei der Community, ziemlich klar. Zweiter ist, also in einem Spiel, wo Yuito zwei Tore macht, ganz klar Spieler des Spiels zu werden, ist ziemlich aussagekräftig, würde ich sagen. Yuito hat so ein bisschen die Torgefahr, die als Versprechen kam, als man ihn verpflichtet hatte, jetzt auch schon seit Wochen auf den Platz gebracht und ist immer mal wieder für ein Tor gut. Das ist sehr, sehr nice. Ja, und ansonsten kann ich euch kurz fragen, welcher euer Spieler des Spiels ist.
Ich gehe mit der Community und gehe auch mit Niklas Beste. Ich fand das sehr, sehr stark, sein Spiel. Und halt, das sind halt diese Defensivaktion ist halt so eine dieser Spielmomente, die mir total im Gedächtnis bleibt, wo er da halt sich perfekt in dem Strafraum nochmal reinwirft, selbst bei einem 6-0-Führung quasi. Das holt mich ab. Geiles Spiel, geiler Assist zum 2-1, geiler Pre-Assist beim 3-0. Nicht 2-1, gerade 2-0. Mega geil, cooles Spiel.
Ja, noch Shoutout Matanovic auch für dieses absolute Traumtor und auch sonst eben wieder einfach der Neuner, den man da sich vielleicht erträumt hat von ihm und der gerade ein bisschen einlöst zu werden. Und eben Yuito, fantastisch. Ich gehe dann auch, glaube ich, mit Yuito, weil ich Beste ja tatsächlich ein paar Mal schon gelobt hat und so. Also ja, super geil. Sein vierter Scorerpunkt jetzt in der K.O.-Phase. Hat der Tor und Assist gegen Henk beim 5-1 und jetzt zwei Tore hier und so. Also finde ich immer gut, wenn man auch noch so ganz speziell sich auf so Euroleague-Sachen verlassen kann, weil
ja, ich gehe mit Beste. Ich finde das ziemlich klar. Das ist genau das, was man sehen möchte als Fußballfan. So vorne Aktion und hinten präsent. Ja, ich wollte noch mal kurz Julian Schuster thematisieren. Und das bringt uns vielleicht auch zu den Feierlichkeiten nach dem Spiel. Julian Schuster, du alter Gauner, und er kam dann noch mal alleine zur Kurve und so, wurde auch gemacht. Ich wollte aber sportlich, es gab ja viel Kritik so über die Saison und letzte Saison und manchmal zu bieder und Pressekonferenz und keine Ahnung, ganz viele Sachen nach den Streichjahren und was er jetzt gerade macht auch und auch wie er sich gibt und identifiziert mit dem Verein und wie stolz er auf das Ganze ist und wie er das lebt und auch die sportliche Entwicklung jetzt der letzten Wochen, das ist schon sehr beeindruckend und ein klarer Glücksgriff, muss man jetzt mittlerweile sagen.
Ja, und es ist auch, ich glaube, im Winter haben wir da mal drüber geredet, dass ich bei allem, wofür man bei Streich dankbar sein muss und bei all der Emotionalität, die man über die vielen, vielen Jahre mit Streich hatte, es holt mich bei Schuster einfach nochmal dieses bisschen mehr ab, einfach weil man seine Spielerphase halt hier auch kennt. Es ist da so viel auch Kritik, auch von uns in den letzten jetzt 1,5 Jahren kam und so. Und es holt mich komplett ab, dass es spielerisch gerade besser wird und dass es halt erfolgreich ist. Und wenn er da vor dem Block steht und dann halt gleichzeitig auch in PKs darüber redet, wie groß der Verein in seinem Herzen ist, auch wie er immer noch den Einfluss von Christian Streich schätzt auf seine Persönlichkeit, darauf, wie er selbst jetzt Trainer ist. Boah, das ist schon ein krasser Glücksgriff und das macht einen sehr, sehr glücklich.
Und es sind auch null Plattitüden oder so, die man medial von anderen Trainern oder in der Bundesliga und so weiter und so kennt. Man kauft es ihm halt einfach hundertprozentig authentisch ab.
Absolut, und das ist wirklich krass. Und deswegen nehme ich es ihm auch ab, dass er dort beispielsweise dann im Interview zu Tränen gerührt ist, erstmal nicht wegen dem Spiel, sondern weil seine Frau mit im Stadion ist und mit ihm diesen Erfolg feiern konnte quasi. Und dann halt dann direkt als Nachtrag sitzt so, ja, feiern, schön und gut, aber ich will feiern Ende Mai. Und das finde ich halt cool, weil ich glaube, Schuster kriegt das sehr, sehr gut hin, dieses, man muss sich nicht mehr kleiner machen, als man ist, weil man ist jetzt auch nicht mehr dieser ganz kleine SC Freiburg und dieser ganz kleine Bundesligist, sondern man ist halt mittlerweile ein Top-10-Verein, der jedes Jahr auch um die internationalen Plätze mitspielen sollte. Und man ist jetzt halt in einer Position, wo man echt noch einiges erreichen kann. Und das finde ich einfach sehr cool, weil er verkörpert das sehr, sehr gut, dieser Mix aus, man weiß, wo man herkommt, man weiß auch immer noch, was man kann und was man nicht kann, aber trotzdem diese entwickelte Gier auch zumindest ein bisschen nach außen zu tragen. Hey, wieso eigentlich nicht? Und das finde ich cool.
Also ich wollte nur sagen, wir haben jetzt ja nicht irgendwie hier groß Schuster-Schelte betrieben, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Also wir waren ja schon immer sehr, gerade diese emotionale Bindung, die man zu ihm einfach hat, nach all den Jahren und sowas.
Nee, das meinte ich gar nicht, aber es ging ja manchmal schon um den Fußball und um, keine Ahnung, man ist einfach auch mit Niederlagen gegen Augsburg und Köln in die Saison gestartet und so. Und
hat dieses Hinspiel, da war es natürlich schon so ein bisschen, mit dann noch der Niederlage danach und so. Renk und Union hintereinander, da hätte die Saison auch irgendwie ganz anders laufen können. Und das hat man krass rumgedreht in den letzten Wochen auf jeden Fall. Ich hab ja alles schon zu Jürgen Schuster eigentlich gesagt. Ich finde auch dieses Ritual, dass er quasi nach den Spielen dahin zu gehen, ist halt zunächst so nice, weil es die Sorge gerade in Freiburg bei Streicher sowieso, aber auch ein bisschen bei ihm am Anfang hatte ich das Gefühl, ist ja immer dieses, man möchte nicht den Personenkult sozusagen groß machen und dann irgendwas von der Mannschaft wegnehmen und sowas. Und ich glaube, er hat das sehr gut für sich mittlerweile so balanciert, dass es für ihn kein ich feiere hier mich, sondern für ihn ist es ein, das ist sein Dankeschön an den Blog und sowas und das ist gemeinsames Feiern und halt auch in Bezug auf, kennen uns halt seit 20 Jahren, ne? Also der ist vor knapp 20 Jahren zum SC. Das ist ein krasser, also und halt als jemand, der dann auf der Kurve stand und dann mit den Fans geredet hat und so, diese Bindung ist halt super geil.
Ja, und das war halt auch sehr cool, weil die Mannschaft ging dann schon wieder in die Kabinen und er hat sich dann erst noch um die Auswechselspieler gekümmert, die noch eine Laufeinheit machen mussten. Hat er sich darum gekümmert, dass die, keine Ahnung, der Zeittracker oder die Kamera richtig aufgestellt wird und so weiter. Und erst als quasi alle abgehandelt waren, auch die Trainer abgehandelt waren, dann kam er erst in Richtung Block und hat dann alles rausgelassen. Und das war einfach, das ist so sympathisch und ich bin da ganz bei dir, Julian. Er weiß halt auch, was da jetzt die Fans, was wir Vollidioten, diese 1200 Vollidioten, die dort im Block standen, an einem Donnerstagabend mal wieder auf sich genommen haben, um da dabei zu sein. Und das ist schon nochmal eine andere Bindung, als die Streich hatte zum Verein, weil ich glaube, ich schon diese Fan-Nähe oder nee, Streich war ja auch Faner, das wird jetzt auch, ich will jetzt nicht falsch klingen, aber ich finde schon, Schuster hat deutlich mehr Bezug einfach dazu. Und das merkt man schon ein bisschen.
Ja, Streich wollte, war das halt so unangenehm. Und ja. Schuster, hätte ich so einen Song über mich, würde ich auch zur Kurve rennen. Also der ist schon auch richtig geil.
Vielleicht ist auch Streich sauer, weil er die einbekommen hat.
Ja, das erklärt ja, so wirkt er immer.
Die Kamera aus im Stadion auf ihm, ja. Genau. Ja. Gut. Ach so, Feierei, Mannschaft kam mehrfach raus.
Genau, also erstmal, wie immer, sie standen dann im Mittelkreis, bis sie dann quasi gesammelt waren und dann in Richtung Kurve gerannt kamen. Dann wurde natürlich lautstark, wir holen den Pokal angestimmt, wir fahren über die Alpen und was alles so gibt. Und dann wurde sich auch sehr, sehr schön aufgestellt. Alle die Faust nach oben und ich habe mir schon gedacht, was kommt und die Mannschaft war ganz voll dabei und dann wurde ein Stuttgarter Arschlöcher angestimmt vom Gästeblock und es war sehr lustig, so bei ein paar ging da ganz schnell so die Hände runter noch so, ohne was zu sagen. Günni hat sich wirklich, der hat sich tot gelacht und hat nur einen Daumen hoch gegeben und so weiter. Das war mega cool, das hat ein Großteil der Mannschaft, auch Philipp Treu hat sehr groß gegrinst auf jeden Fall. Das war sehr nice. Und ja, dann halt da normales Feiern und
das hat der SC weggelassen bei seinem bei seiner Zusammenfassung.
Ja. ganz komischerweise war das nicht mit dabei. Nee, genau, das war einfach sehr fun, sehr cool und man hat echt gemerkt, so die Führungspersönlichkeiten der Mannschaft hat das komplett abgeholt. Das war sehr cool. Dann ging die Mannschaft in die Kabine und da war dann eben, da hat man sehr, sehr cool gesehen, was du schon vorhin angesprochen hattest, Alex. Die Mannschaft von Celta Vigo war da immer noch in deren Kurve und die haben richtig Alarm gemacht, richtig positive Vibes versprüht quasi, richtig, waren richtig laut, haben ihre Mannschaft echt nochmal beglückwünscht und nach vorne gepeitscht, obwohl es ja ein wirklich negatives Erlebnis für die war, rein sportlich. Das war sehr cool zu sehen. Und dann hat sich das Stadion immer mehr geleert. Irgendwann war nur noch der Gästeblock da, wir hatten Blocksperre. Wie es halt immer so ist nach internationalen Spielen.
Und dann kam aber gar nicht wegen der Mannschaft so lange da, sondern ihr musstet halt bleiben.
Genau, wir durften nicht. Also die Polizei hat erstmal gesagt, ja, Blocksperre mindestens, ich glaube, mindestens 3-4 Stunden oder so. Und dann waren wir halt da und dann, ja, wir saßen dann alle da, haben uns noch den Sonnenuntergang ein bisschen aufs Gesicht scheinen lassen und eigentlich nur gewartet, bis wir raus dürfen. Und dann auf einmal kam halt die Mannschaft nochmal aus der Kabine gerannt. Allen voran Philipp Treu, der ein Speed hingelegt hat, der gefühlt 10 Sekunden vor dem Rest der Mannschaft vom Gästeblock stand. Und das war sehr cool, kamen alle nochmal raus, haben sich feiern lassen, haben dann da eben sind zurück in die Kabine, fake-mäßig, nur um dann auf der Hälfte des Weges wieder umzudrehen und nochmal zum Feiern zurückzukommen und so weiter. Das war extrem cool. Da gibt es ja auch ein Video dann von auf der Homepage, was auch sehr lustig ist, weil ich glaube, Günni ist es, der dann sagt, ja, hier, was sagt er nochmal?
Pippo, der kann ja nur Sprinte.
Genau. Ja. Das war sehr, sehr, sehr fun. Einfach sehr cool. Die waren alle auf jeden Fall brutal erleichtert. Makengo, der dann beim dritten Mal Fake-Out nach vorne gerannt kam, sich dabei einen Krampf abgeholt hat, der dann erstmal von, ich glaube, Günni war's, behandeln lassen musste, weil der einfach komplett drüber war. Yuito, der am Anfang mit rausgerannt kam, aber erst beim dritten Laufen bei der Mannschaft war, weil der einfach nicht mehr laufen konnte. Gefühlt, der ist nur hingetrabt, der konnte nicht mehr sprinten. Es war absolut herrlich, richtig, richtig schön. Würde mich echt interessieren, von wem aus der Mannschaft die Idee kam, so wie Treu da gesprintet kam. Sad, würde es mich nicht wundern, wenn er das war. Und es war sehr cool, ganze Trainerteam stand dann nochmal hinten, auch an den Trainerbänken, kam dann aber nicht mehr nach vorne. Aber haben das auch nochmal sichtlich genossen, dann nochmal rauszukommen in das wirklich komplett leere Stadion, wo nur der komplett weiße Auswärtsblock oben ist und wo nochmal gefeiert wurde. Und als dann die Mannschaft reinging, dann durften wir dann auch raus und es war dann auch überhaupt kein Problem, also man konnte dann sich frei bewegen, war dann echt nichts, ist nichts mehr passiert, es war cool.
Sehr, sehr cool. Man hofft dann natürlich immer, dass das für die Bindung von Mannschaft und Fans und Verein, dass das positiv beiträgt und Yuito und Mansambi länger bleiben, als man glaubt. Naja. So. Euroleague. Nächster Gegner ist Braga. Betis, also wolltet ihr noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nächster Gegner ist Braga. Zwischenzeitlich sah es ganz klar danach aus, dass Betis das wird. Und Braga hat das Spiel gedreht und hat 4-2 bei Real Betis gewonnen. Real Betis war einer meiner Herzensvereine, als ich ganz klein war in Spanien. Ich glaube, Paddy, das war bei dir ähnlich. Warst du jetzt verärgert über die Umbuchung?
Ja, sehr. Also wir sind, als wir da in Richtung Innenstadt zurückgelaufen sind, immer wieder an Locations vorbeigelaufen und haben da dann 1-0 gesehen, 2-0, überall wurde halt Fußball gezeigt. Und meine Laune hat sich merklich verbessert mit jeder Minute und hat sich dann merklich verschlechtert mit jeder Minute, die ich dann später in die App geschaut habe. Das wäre halt für mich ein absolutes Traumspiel gewesen, ist mein zweiter Herzensverein hier. Ich hätte das sehr, sehr genossen, dorthin zu fliegen. Auch weil die Kartensituation ein bisschen einfacher gewesen wäre. Es ist ein größeres Stadion aktuell, wo die spielen. Ich meckere jetzt, dass ich meinen Herzensverein nicht in einem europäischen dass meine zwei Herzensvereine nicht in einem europäischen Halbfinale gegeneinander antreten können. Und ich glaube, dann kann ich auch das Meckern klein halten. Braga wird ein geiles Stadion. Der Flug ist gebucht. Jetzt muss noch irgendwie das mit dem Ticket funktionieren. Ich habe mega Bock.
Und seit 3 Jahren, 4 Jahren, seit wir hier die Euroleague-Folgen machen, habe ich immer gesagt, ich würde gerne mal nach Braga. Und jedes Mal waren die in der Auslosung, weil die ja ungefähr jedes Jahr Vierter werden bei sich. Und dann kriegt man sie halt im Halbfinale. Ist doch, also alles läuft Julian. Und der das Stadion ist dieses geile Felsenstadion da mit den zwei Felswänden, noch der, also eine abfallend, eine quasi rechts davon. Und das ist nie voll. Also es hat nur 30.000 Plätze, Anführungszeichen, aber die haben, selbst als Real da war, waren noch ein paar hundert Tickets irgendwie übrig. Und da waren ja fast nur Real-Fans von irgendwie da. Also man kriegt auch, die sind wohl nicht sonderlich streng in den Kontrollen und so. Wenn ich jetzt kein Ticket kriege, werde ich versuchen, im neutralen Bereich irgendwie unterzukommen. Und ich denke, das passt auch.
Ja, also rein auf dem Papier ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm, dass Vereine wie der FC Porto gegen Nottingham Forest und Real Betis gegen Braga ausgeschieden sind. Klar, Braga hat jetzt eine super Leistung da im Rückspiel gebracht und ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Sind auch Europa noch ein bisschen mehr gewohnt als wir, weil sie echt oft unterwegs sind. Aber ja, wir kommen nicht drum rum, jetzt irgendwie über mögliche Istanbul-Reise und Aston Villa oder Nottingham Forest zu sprechen. Und ja, wie gesagt, der Istanbul-Flug, also ich muss mir keinen raussuchen, weil Berlin Istanbul gefühlt 20 Mal am Tag fliegt, da wird schon einer irgendwo einen Platz übrig haben. Aber ist bei mir eigentlich schon fast fest eingeplant und das ist auch irgendwie jetzt das Gefährliche gedanklich, ne?
Ach, ich bin da mittlerweile noch nicht beim Gefährlichen. So rational denke ich noch nicht. Ich denke erstmal nur, wie absolut verrückt.
An Heidenheim.
Darüber müssen wir auch noch gleich noch ein paar Worte von dir, wie absolut geiles ist, dass man jetzt darüber wirklich auch mehr nachdenken kann, als nur ein Hirngespinst im Sommer, ja komm, lass mal Euroleague-Finale in Istanbul spielen. Sondern man weiß halt echt, es sind da 2 Spiele gegen eine Mannschaft, die vielleicht europäisch mehr gewohnt ist, aber wo ich glaube auch Braga eine Mannschaft ist, die vielleicht sogar uns besser liegt als Betis. Also so, ich kenne jetzt natürlich Betis besser als Braga, aber ich glaube, Betis hätte uns, wäre richtig, richtig schwer gewesen. Und ey, wieso nicht? Also, wieso sollte man jetzt noch den Mana spielen und irgendwie sagen, oh, mal schauen, was wird? Man steckt nicht drin, das sind 2 Spiele, da kann alles passieren. Aber wie meinte auch Jochen Seyer, jetzt will man alles. Und auf die Nachfrage bedeutet das, sie wollen nach Istanbul in den Pokal holen. Ja, das haben sie jetzt gesagt. Also, deswegen, vielleicht gehe ich jetzt so ähnlich ran. Ich will alles, aber was alles ist, das können wir in ein paar Wochen nochmal bequatschen.
Ich finde es so lustig. Geil, wenn man die gleichen Aussagen tätigt, nur anders und dann sagt man nicht, ja, wir wollen den Titel, sondern wir wollen alles. Ja, okay, danke.
Das ist wirklich wie so ein Chip im Kopf, der dann angeht, so ein Freiburger Chip. Wenn du machst so eine richtig selbstbewusste Ansage und dann klickt so ein, wie so ein Manchurian Candidate-mäßig. Dann drückst du so, aber du kannst nicht sagen.
Legen Sie mir jetzt keine Worte in den Mund. Genau. Ja, medial ist das Ganze jetzt auch deutschlandweit begleitet, weil der SC zusammen mit Bayern München die Vertreter des deutschen Fußballs sind und die 5-Jahres-Wertung könnte soweit kommen, dass wir 6 Champions League-Mannschaften nächstes Jahr haben, wenn
Freiburg. 1-Jahres-Wertung.
Ah, ja. Du hast natürlich recht. Aber macht die Pointe, verändert sie ja nicht.
Sorry.
Alles gut. Was wollte ich sagen?
Wir sind so gut wie die Bayern, wolltest du sagen.
Genau.
Und stehen medial im ähnlichen Fokus.
Genau, als kleinen Dämpfer könnte man vielleicht sagen, wenn wir die Euroleague gewinnen, sorgen wir dafür, dass Leipzig, Leverkusen oder Hoffenheim einen Champions League Platz bekommt. Aber du, mein Gott.
Also für mich ist das Kollateralschaden, das mir völlig, also da soll der Rest der Welt sich mit klar, also die Bundesliga lässt das ja zu, nicht wir. Und
ich muss nur eins sagen, wir müssen leider der Bundesliga ein bisschen in die Suppe spucken, weil also das maximale Ergebnis von 9 internationalen Teams
wird nicht passieren,
weil das würde nämlich bedeuten, man wird Zweiter in dieser Einjahrestabelle, klar, machen wir, der SC gewinnt die Euroleague, ganz klar. Aber der SC darf da nicht den DFB-Pokal gewinnen. Ja. Und was ist das für ein Schwachsinn? Also da muss ich jetzt nochmal Deutschland hinten anstellen.
Ja, das kommt auch noch. Es ist so eine wilde Saison. Ich sag ganz kurz was zu den SC-Frauen, Julian. Ihr werdet das noch an anderer Stelle behandeln. Aber Greta Stegemann verlässt nach 8 Jahren den Verein. Wohin sie wechselt, ist noch nicht sicher. Und der SC hat eine Neuverpflichtung vermeldet mit Armira Arfui, die von Bremen kommt. Ich glaube, auf die kann man sich freuen.
Gut gesagt.
So, und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, noch 10 mögliche Spiele. Am nächsten Donnerstag spielt Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen VfB Stuttgart. Aber davor muss man noch seine Hausaufgaben gegen Heidenheim zu Hause machen, die ihr letztes Ligaspiel gewonnen haben. So ein bisschen hoffen. St. Pauli hat gestern unentschieden gegen Köln gespielt, mit einem Sieg auf 4 Punkte ranzukommen. Sie leben noch, keine Ahnung. Also, Patti, ich kann nicht erahnen, wie nach dieser Fahrt dieses Spiel jetzt für dich ist.
Irgendwie habe ich Bock drauf, weil ich erwarte absolut nichts. Mir ist es alles egal. Ich glaube, es ist ein 15:30-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, man ist nicht mal so spät unterwegs morgen. Ich hoffe, das Wetter spielt noch ein bisschen mit, dann trinke ich ein Bierchen im Stadion, danach gehe ich heim, reg mich darüber auf, dass ich ein scheiß Spiel gesehen habe und warum ich die Zeit so verbracht habe und dann freue ich mich auf Donnerstag. Das ist mein Plan für morgen.
Also ich glaube, vielleicht hört man es auch ein bisschen, aber ich bin auch direkt nach dem Spiel in der Nacht sehr krank geworden und nach dem Donnerstag. Das heißt, ich werde mal wieder ein ganzes Wochenende nur zu Hause liegen und Fußball gucken und dann finde ich ja am Schluss dann noch, nicht mal am Schluss, kommt ja noch was, aber dann so Freiburg-Heidenheim, dann nachdem man alle anderen zugeschaut hat und so, das habe ich eigentlich voll Bock drauf. Also es ist auch komödiantisch, könntest du, glaube ich, keinen besseren Gegner quasi platzieren, so zwischen Euroleague, Viertelfinale, DFB-Pokal und Halbfinale zu sagen, so, und jetzt müsst ihr so richtig arbeiten gegen ein Team, das irgendwie noch verzweifelt kämpft, das mit Frank Schmidt ein Trainer hat, für den, wenn die alles rausrennen werden, die gerade noch mal so ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, so. Das ist eigentlich das Gemeinste, was du Freiburg jetzt da hinsetzen kannst und das finde ich sehr funny.
So, dann kommt jetzt wieder meine klassische Frage. Wird man da rotieren und Kräfte sparen? Ein bisschen wahrscheinlich schon. Oder lässt man die gerade im Flow durchmarschieren? Ich habe keine Ahnung.
Ich hätte gesagt, man spielt auf jeden Fall Irie von Beginn, weil das hat man ja jetzt ganz gut. Also gegen Mainz war es ja auch so, ne? Und ich hätte das eigentlich ähnlich aufgestellt, dann, dass du sagst, okay, Scherhan, Irie außen, dass die halt so ein bisschen die Rotation sind für die Flügelspieler.
Höhler.
Und Höhler für Juito maybe, auch wenn der jetzt, gut, wenn der Spiel so platt war am Ende, vielleicht dann tatsächlich. Ja.
Der ist halt einfach immer platt nach jedem Spiel, muss man allerdings auch sagen. Der
rennt halt auch wie bekloppt.
Günther.
Also.
Günther, ja.
Und Kübi vielleicht ein Octopus für einen bringen. Von den beiden.
Genau.
Ja, aber ich finde auch, man, das ist dann aber schon, komplette Rotation übrigens.
Ich glaube, IV würdest du vermutlich lassen, oder?
Es kommt darauf an, ob es jetzt bei Lini wirklich nur ein Krampf war. Ob man da lieber gespielt. Sagt, hey, komm, du hast nicht durchgespielt am Donnerstag, wir ziehen dich jetzt am Sonntag auch noch raus, damit du am Donnerstag wieder spielen kannst.
Ich möchte trotzdem Jung Ogbus und vorne drin Maximilian Philipp.
Sehen wir in dieser Saison noch einen Tarnutzer Steinmann Einwechslung oder Debüt?
Offensichtlich.
Ja, nur wenn es am Ende um gar nichts mehr geht.
Ja. Ich finde halt schon echt scheiße, dass man, also das wäre jetzt wirklich so ein absolutes Spiel, wo du Mansambi unbedingt rausnehmen musst einfach, weil das schon gegen Mainz echt anstrengend war, die ganze Zeit zu gucken, dann passiert auch noch diese Scheiße kurz vor Schluss, die dann zum Glück nichts war. Aber ich will einfach mir keine Gedanken machen müssen, dass jetzt irgendwie am Sonntag dann plötzlich ein hartes Einsteigen kommt und weiß ich nicht, dann Förnbach oder so.
Ja, ich war auch gerade Schöppner.
Ja. Dass Mainka dann irgendwie beschließt, dass jetzt die Saison rum ist und so. Also, ja, ich hätte gerne jetzt einfach, wenn du Höfler nicht spielst, dann weiß ich auch nicht. Dann, ich fände es gut, wenn man Sambi auf die Bank kann. Von mir aus ziehst du auch Höder zurück auf die Doppel-6, mir auch egal.
Ja, nach dem Heidenheim-Spiel hat der SC eine gute Tour vor sich. Das sind 3 Auswärtsspiele in Folge. In Stuttgart im Pokal, dann am Sonntag in Dortmund und dann am Donnerstag in Braga. Also da ist man reisetechnisch auch gut unterwegs.
Ja, ich mache alle 3.
Okay. Ja, kannst du mir eine komplett aufgeschlüsselte Bilanzierung deiner SC-Reisen am Ende dieser Saison zukommen lassen?
Geldtechnisch?
Ja, ja. Das
lieber nicht, ich will die selbst nicht wissen.
Nee, aber kilometertechnisch mache ich jedes Jahr. Das war ganz fun.
Nee, ich war jetzt schon am Geld interessiert.
Ich hab mittlerweile in meiner Finanz-App, in der ich zumindest immer mal wieder meine Buchhaltung quasi habe ich mittlerweile eine eigene SC-Kategorie, aber ich traue mich nicht, die anzuklicken.
fährst du wirklich Dortmund dann?
Ja.
Bleibst du dann quasi da direkt da, fährst du von da nach Prager oder kommst du nochmal zurück?
Genau, also das ist jetzt, stehst du im Raum, dass ich das wahrscheinlich so machen werde, weil ich bin sowieso dann am Montag im Büro. Meine Firma hat ja ihren Hauptsitz in NRW. Und dann so überlege ich mir, dann mache ich das einfach mit quasi und dann fliege ich von Düsseldorf aus.
Okay. Ich mache ja wirklich viel Blödsinn, aber ich irgendwie in diesem fucking Gästeblock in Dortmund habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Endlich mal was passieren.
Das damit war irgendwie so eine Schnapsidee, die wir halt hatten. Und jetzt machen wir auch noch,
Sinn.
Wir machen Doppelheader an dem Sonntag. Ich gehe nämlich davor noch zum Heimspiel vom VfL Bochum gegen Kräuter Fürth und dann hoppen wir von dort dann nach Dortmund.
Klar. Also, mal endlich ein bisschen Fußball gucken.
Ja, ich finde auch mal wichtig, sich auch mal die Wochenende nicht so voll zu klatschen, sondern auch mal ein bisschen was für die Entspannung und für den Körper zu tun. Mhm. Weil der Sommer wird stressig genug.
Gut. Dann schauen wir, dass wir zeitnah die Sticker verschicken, damit die auch noch nach Braga, kannst du ja noch mal ein paar mitnehmen, haut Party an.
Genau.
Wir schauen aber, dass wir die Anfang nächster Woche losschicken, dass in Stuttgart, aber vor allem in Istanbul und Berlin diese Sticker überall kleben werden. Gut, ich glaube, dann haben wir es, oder?
Yes.
Alle, die ins Stadion gehen, geht ein bisschen früher oder informiert euch online rund um die Stammzellenspendenaktion vom SC Freiburg. Und allen viel Spaß beim Banger gegen den ersten FC Heidenheim. Und dann hören wir uns in gewohnter Taktung irgendwann Anfang nächster Woche hier wieder.
Wir haben übrigens nicht erwähnt, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Das wollte ich ganz kurz noch mal kurz sagen.
Es ist so. Oh. Ja.
Nie mehr zweite Liga.
Ja, schön. Das konnten wir am Donnerstag ja auch nicht anstimmen im Blog, weil da warst du nicht rechnerisch sicher.
Ja, ich hoffe, das wird der Gesang am Sonntag auf jeden Fall. Alright, sorry.
Wobei, nie mehr zweite Liga zu singen, wenn man vielleicht auch noch gegen eine Mannschaft spielt, das wäre vielleicht ein bisschen assi.
Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Der Look ist nicht toll.
Na, ihr lasst Heidenheim gewinnen. Hm. Wir lassen Heidenheim gewinnen. Und singen gemeinsam mit denen zusammen nie mehr zweite Liga.
Also den 7. Platz will ich eigentlich schon jetzt auch noch haben.
Du, ehrlich gesagt, ich hätte aber so irgendwie, ist es nicht möglich, wenn Heidenheim gewinnt und irgendwie das Wolfsburg schon auf 18 fällt dieses Wochenende?
Doch.
Also ohne Scheiß, da finde ich jetzt auch, weißt du, wir machen was für die Bundesliga, für die Einjahreswerte und dann machen wir nochmal was für die Bundesliga. Ich kann sagen,
wo ist
okay,
für uns?
Wir machen zu viel für die Bundesliga, ja, ist okay. So. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Ich gehe jetzt auf den Sportplatz. Viel Spaß.
Mach du mal richtig
Fußball.
Ciao, ciao.
Ciao.